NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Reinhard Bieg. Schönen guten Tag. Beim Integrationsgipfel mit Angela Merkel war Innenminister Horst Seehofer nicht, aber mit dem in der Flüchtlingspolitik restriktiven österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, mit dem hat er sich getroffen. Ein weiteres Indiz, wie tief der Graben zwischen der Kanzlerin und dem CSU-Chef ist, wenn es um Flüchtlinge geht. Der Streit ist auch Thema unseres Kommentars. Außerdem Dieselgate. VW muss 1 Milliarde Euro Strafe zahlen. Einmal Teilzeit, immer Teilzeit, bald nicht mehr. Kabinett beschließt Rückkehrrecht auf eine Vollzeitstelle. Die Kölner Polizei hat in der Wohnung eines Tunesiers extrem giftiges Rizin gefunden. Der Staatsschutz ermittelt. Ja, und dann gab es heute auch noch den Fußballhammer. Am Tag vor der Weltmeisterschaft feuert Spanien Nationalträger Lopetegui. 10. Integrationsgipfel im Kanzleramt, eigentlich ein Pflichttermin für den Innenminister, aber Horst Seehofer hatte aus seiner Sicht Besseres zu tun. Dabei hätte er mit Merkel sogar Fußball gucken können. Angela Ulrich.
Fußball verbindet ja bekanntlich. Für die 13-jährige Eileen von Rot-Weiß Victoria Mitte im Berliner Wedding ist das sonnenklar.
Man verliert als Mannschaft und gewinnt als Mannschaft und das ist eigentlich alles.
Als eine Art Praxistest vor dem Integrationsgipfel besucht die Kanzlerin die Jugendkickerinnen. Der Verein hat Mitglieder aus 85 Nationen. Merkel ist beeindruckt.
Was ich gut finde, ist, dass hier jeder aufgenommen wird, nicht nur die, die gut sind, also nicht nur nach Leistung aussortiert wird, sondern dass hier jeder eine Chance bekommt. Und dass die Menschen wirklich zusammenführt. Und sie sehen ja aus vielen, vielen Kulturen. Und deshalb ist das ein tolles Projekt.
Auf dem Rasen von Rot-Weiß ist das Zusammenspiel alles. Aber wie steht es um den politischen Mannschaftsgeist? Der 10. Integrationsgipfel im Kanzleramt hat schon mit einem Knatsch begonnen. Innenminister Horst Seehofer ist nicht dabei. Er fühlt sich von einem Artikel einer Teilnehmerin, der Journalistin Ferda Attermanns, mit seinem Heimatbegriff in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt.
Das, finde ich, ist eine ungerechte Einschätzung. Ich habe übrigens die Bundeskanzlerin schon lange, lange darüber informiert, dass dies mir einfach nicht zumutbar ist.
Schade, sagt Attermanns anschließend in der Pressekonferenz, zu der Merkel sie als einzige Teilnehmerin mitgebracht hat. Ich hätte mich gern auseinandergesetzt.
Es wäre schön gewesen, wenn wir gemeinsam über seine Themen mit seiner Zuständigkeit hätten diskutieren können.
Heimat hat übrigens nichts mit Ausgrenzung zu tun, springt die Kanzlerin ihrem Innenminister sogar demonstrativ zur Seite.
Sondern es ist ein offenes Angebot des gemeinsamen Gestaltens unserer Gesellschaft, zu der wir uns dann gebunden fühlen, natürlich basierend auf bestimmten Grundlagen.
Und auch die Journalistin Attermanns sieht in der Diskussion um Heimat eine Chance.
Was wir jetzt brauchen, sind selbstbewusste Politiker und Politikerinnen, die im aktuellen Diskurs klarstellen, dass Deutschland die Heimat der vielen ist, nicht der völkischen.
Den Zusammenhalt im Land stärken und den Populisten den Nährboden entziehen, das sind dann auch die wichtigsten Punkte in der großen Runde im Kanzleramt. Bessere Sprachkurse, mehr Qualität in der Ausbildung für Migranten und zwar nicht nur für die, die neu gekommen sind, sondern auch für die, die schon lange da sind, das sind einige Dinge, die der Integrationsbeauftragten Annette Wiedmann-Mautz wichtig sind.
Dass wir das in einer sachlichen Debatte tun, das tut unserer Demokratie gut, das fordert uns auf der anderen Seite, aber auch alle Politik, Gesellschaft, genauso wie die Medien. Und deshalb müssen wir auch offen und ehrlich die Probleme ansprechen.
Wiedmann-Mautz will den nationalen Aktionsplan Integration entsprechend ausbauen. Zum Fußballtermin zuvor, bei Rot-Weiß Victoria Berlin, hat die Kanzlerin übrigens den DFB-Integrationsbeauftragten mitgenommen, Ex-Fußballnationalspieler Kakao.
Ich habe selber die Erfahrung gemacht, als ich nach Deutschland gekommen bin und durch den Fußball auch die Möglichkeit bekommen habe, in Deutschland auch Fuß zu fassen.
Manche der Jugendkickerinnen halten anschließend ihr Trikot in die Kameras. Merkel hat sich dort verewigt. Das wird nun nicht mehr gewaschen, machen die Mädchen klar.
Sie hat uns Autogramme gegeben auf unserem T-Shirt.
Ja, hat echt cool.
Nett. Seehofer hat sich aber lieber mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz getroffen und auch noch telefoniert mit seinem italienischen Amtskollegen Matteo Salvini. Das ist der, der dem Flüchtlingsschiff Aquarius verboten hat, einen italienischen Hafen anzulaufen. Entsteht da ein neuer Club der Hardliner, wie Kritiker formulieren? Der Österreicher spricht lieber von einer Achse der Willigen. Den Auftritt von Seehofer und Kurz hat Marcel Heberlein beobachtet.
Zum Start der Pressekonferenz mit dem österreichischen Kanzler wollte Horst Seehofer gleich mal die Luft rauslassen. Aus dem großen Streitthema der letzten Tage. Seehofer bat um Verständnis.
Dass wir gemeinsam zu dieser innenpolitischen Frage heute nicht Stellung nehmen werden.
Darf man Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen, wenn sie schon in einem anderen EU-Land registriert wurden? Über diese Frage streiten Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel seit Tagen. Heute also Waffenstillstand, zumindest öffentlich. Das schien Seehofer sich vorgenommen zu haben. Spricht dann aber doch über den Zeitplan für eine Lösung und bemüht sich nach Kräften dabei, hoffnungsvoll zu klingen.
Ich müsste jetzt hellseher sein, Ihnen vorherzusagen, wir werden auf jeden Fall eine Lösung finden. Wir werden uns ganz, ganz intensiv darum bemühen, dass es diese Lösung gibt.
Notfalls muss halt die Fraktion entscheiden. So hatten einige Abgeordnete der Union im Bundestag gestern Druck gemacht auf die Streithähne. Seehofer will eine Kampfabstimmung aber offenbar vermeiden. Noch diese Woche will er sich mit Merkel treffen und sich mit ihr einigen. In so einer Lage lieber nicht noch Öl ins Feuer gießen, die deutsche Kanzlerin lieber nicht verprellen. Das hatte sich anscheinend auch Seehofers Gast vorgenommen, Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Als der zum Regierungsstreit gefragt wird, versucht er neutral zu klingen. Innerdeutsche Angelegenheit, wollen uns nicht einmischen. Dann sagt er aber auch:
Wir haben einige der Maßnahmen, die in Deutschland gerade ja diskutiert werden, selbst in Österreich bereits schon umgesetzt.
Rückendeckung also für Seehofer und nicht nur in diesem Punkt. Die europäischen Außengrenzen will Kurz noch stärker bewachen und sieht Seehofer ganz auf seiner Seite.
Unserer Meinung nach braucht es im Kampf gegen illegale Migration eine Achse der Willigen und wir sind froh, dass wir hier mit Ihnen als deutschem Innenminister einen starken Partner in diesem Kampf haben.
Österreich, Italien, Deutschland. Sie alle sollen zusammenarbeiten, damit weniger Flüchtlinge nach Europa kommen. Aber offenbar auch, damit diese weniger von einem Staat zum anderen weiterreisen.
Menschen, die in Italien ankommen, ziehen im Regelfall weiter über den Brenner nach Österreich. Diejenigen, die nicht ihren Asylantrag bei uns stellen, ziehen dann weiter nach Deutschland. Und insofern ist da eine Zusammenarbeit auf regionaler Ebene durchaus sinnvoll.
Das wird Seehofer gern gehört haben, wie der Innenminister überhaupt ziemlich happy schien über das, was Kurz so sagte. Über diesen Satz zum Beispiel.
Es gibt hier eine breite Gruppe, die endlich wieder sicherstellen möchte, dass wir als Europa entscheiden, wer zu uns zuwandert und nicht die Schlepper.
Nicht Schlepper entscheiden über Zuwanderung, sondern Parlamente und die Regierung. So stehe das auch in seinem Asylmasterplan, erklärte Seehofer lächelnd. Obwohl Kurz den ja gar nicht kenne. Offenbar verstehen sich die beiden beim Thema Asyl also manchmal schon ganz ohne Worte.
Ja, was für ein Gegensatz. Seehofer und Kurz konzentrieren sich auf den Punkt, wie kriege ich es hin, dass möglichst wenige Flüchtlinge ins Land kommen. Und beim Integrationsgipfel geht es um die Frage, wie ein friedliches Zusammenleben von zunächst noch Fremden und Einheimischen zu organisieren ist. Für Alex Krämer werden die Integrationsbemühungen von der Grenzendicht-Sichtweise konterkariert. Hier sein Kommentar.
Es war einer dieser Tage, an denen sich wunderbar beobachten lässt, wie unsere leicht hysterische Debattenkultur wichtige Themen einfach platt macht, die Relationen von wichtig und unwichtig verschiebt. Denn natürlich ist es wichtig, wie die Bundespolizei an den deutschen Grenzen auftritt. Es ist wichtig, dass das Bundesamt für Flüchtlinge gründlich arbeitet und korrekte Bescheide ausstellt. Es ist wichtig, dass Menschen ohne Bleiberecht das Land wieder verlassen. Das Problem ist nur, dass all diese Abwehrthemen rund um Flüchtlinge durchgehend Hochkonjunktur haben, befeuert von der AfD, von denen, die Angst haben vor der AfD und von Talkshows mit Hang zum Krawall. Denn Abwehr taugt für Holzschnittartiges, für die kräftigen Striche mit dem dicken Pinsel, bumm, zack, bumm, fertig. Integration dagegen ist schwieriger, kleinteiliger. Sie erfordert genaueres Hinschauen, wichtig ist sie aber ebenfalls. Kriegt Ali tatsächlich wegen seiner Schulnoten keine Ausbildungsstelle oder doch eher, weil er Öztürk mit Nachnamen heißt? Wird die junge Frau mit dem Kopftuch tatsächlich unterdrückt oder trägt sie das umstrittene Kleidungsstück doch freiwillig? Was ist problematisch am Islam, was aber auch nicht? Und wie lässt sich das deutsche Selbstbild so erweitern, dass wir nicht länger leugnen, dass wir ein Zuwanderungsland sind, dass wir Zuwanderung sogar brauchen? Anders formuliert, wie kriegen wir es hin, dass wir bei Menschen mit dunkler Haut, die nicht Müller oder Kasubke heißen, nicht mehr automatisch davon ausgehen, sie seien keine Deutschen, selbst wenn sie in dritter Generation hier leben? Das alles sind Fragen, bei denen die Antworten kompliziert ausfallen. Es macht Mühe, diese Antworten zu finden. Es macht auch Mühe, über die richtigen Antworten zu streiten. Aber es lohnt sich, denn dieses Land verändert sich schon lange, ohne dass wir das richtig wahrgenommen haben. Diese Veränderung ist erstmal nicht gut oder schlecht, sie passiert einfach. Gut oder schlecht ist, was wir daraus machen. In vielen Betrieben, in Städten, Gemeinden, Schulen, Kitas passiert da durchaus schon etwas. Doch in unserem Selbstverständnis ist davon noch wenig angekommen. Vom bloßen Leugnen und Augenverschließen aber, das muss jeder Vierjährige lernen, verschwindet die Realität nicht. Wir müssen sie gestalten. das verbirgt sich hinter dem sperrigen Wort Integration, bei dem es um viel mehr geht als um Flüchtlinge, nämlich um alle Zuwanderer. Wenn die sich integrieren, was viele längst tun, manche aber leider nicht, dann verändern sie sich. Aber, und das wird gern vergessen, die deutsche Gesellschaft verändert sich ebenfalls. Unweigerlich, bewusst oder unbewusst. Bewusst wäre besser.
Alex Krämer kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Aber nicht nur Streit gab es heute in Berlin. Die SPD präsentierte stolz einen politischen Erfolg. Das Kabinett hat die sogenannte Brückenteilzeit beschlossen. Die Entschärfung der Teilzeitfalle ist ja eine alte Forderung der Sozialdemokraten. Arbeitsminister Hubertus Heil durfte am Vormittag Vollzug melden. Dagmar Pepping berichtet.
Hubertus Heil wirkte sichtbar zufrieden, nachdem er seinen ersten Gesetzentwurf als Arbeits- und Sozialminister der Großen Koalition durch das Bundeskabinett gebracht hatte. Die Arbeit müsse zum Leben passen und viele Beschäftigte wünschten sich mehr Flexibilität, betonte der SPD-Politiker.
Wir wissen, dass fast 1 Million Beschäftigte ihre Arbeitszeit reduzieren wollen in Deutschland, in einer Phase ihres Lebens, aber umgekehrt auch 1,8 Millionen Teilzeitbeschäftigte tatsächlich ihre Arbeitszeit aufstocken wollen und Vollzeit arbeiten wollen. Und beiden Gruppen hilft die Brückenteilzeit.
Ab dem 1. Januar 2019 sollen Beschäftigte einen Rechtsanspruch erhalten, ihre Arbeitszeit für einen bestimmten Zeitraum von 1 Jahr bis maximal 5 Jahren zu verkürzen und danach wieder auf eine Vollzeitstelle zurückzukehren. Das helfe insbesondere Frauen aus der Teilzeitfalle, so Heil. Voraussetzung für einen Antrag: Der Beschäftigte muss seit mindestens 6 Monaten einen Arbeitsvertrag haben. Eine bestimmte Begründung, warum Beschäftigte Teilzeit arbeiten wollen, müssen sie nicht nennen.
Das kann mal sein, weil Menschen beispielsweise ein Häuschen bauen wollen, weil sie tatsächlich mal durchschnaufen wollen, weil sie sich für ein soziales Projekt engagieren wollen, weil sie sich qualifizieren wollen, um dann später tatsächlich wieder auch in Vollzeit zurückzukehren.
Allerdings gilt der Rechtsanspruch auf befristete Teilzeit nur in Unternehmen mit mehr als 45 Mitarbeitern. Für mittelständische Betriebe mit bis zu 200 Beschäftigten sieht der Gesetzentwurf Zumutbarkeitsgrenzen vor, um sie nicht zu überfordern. Dort darf von 15 Mitarbeitern nur einer einen Antrag auf die sogenannte Brückenteilzeit stellen.
Ich glaube, dass es ganz gut ist, dass wir jetzt so einen Kompromiss gefunden haben, der, wie gesagt, Unternehmen nicht überfordert, aber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern um den Rücken stärkt.
Der Gesetzentwurf sieht auch Erleichterungen für diejenigen vor, die bereits jetzt in Teilzeit arbeiten und gerne eine Vollzeitstelle hätten. Künftig muss der Arbeitgeber darlegen und gegebenenfalls auch nachweisen, warum das nicht möglich ist. Eine Umkehr der Beweislast, so Arbeitsminister Heil.
Arbeitgeber, die können das verwehren, wenn kein freier Arbeitsplatz da ist oder wenn die Qualifikation nicht passt. Oder jemand anders als Teilzeitbeschäftigter aus dem Unternehmen den Vorzug bekommen muss. Oder drittens, es erhebliche betriebliche Gründe gibt, die da entgegenstehen.
Die Wirtschaft kritisiert den Entwurf und spricht von einer Belastung für die Unternehmen. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer findet dennoch, dass sich das lange Ringen innerhalb der Großen Koalition um die Brückenteilzeit gelohnt habe.
Aus Sicht der Wirtschaft glaube ich zwar kein ideales Ergebnis, aber ein vertretbares. Und das hat die CDU in harten Verhandlungen mit erreicht und darüber freue ich mich.
Arbeitsminister Hubertus Heil hatte seinen Gesetzentwurf bereits Mitte April vorgelegt. Die Union sorgte allerdings dafür, dass die Brückenteilzeit mehrfach nicht auf die Tagesordnung des Bundeskabinettes gelangen konnte. Zum wachsenden Ärger der SPD. Am Tag seines Erfolges gab sich Heil aber milde.
Auch wenn man mal eine Woche länger braucht, ist das kein Grund, sozusagen zu jammern, sondern ist es die Notwendigkeit, nach guten Lösungen zu suchen. Wenn das der Geist ist, in dem wir der Koalition weiterarbeiten, werden wir erfolgreich sein.
Arbeitsminister Heil heute Vormittag in Berlin. Das Kabinett hat auch eine Reform der Ausbildung für Pflegeberufe beschlossen. Sie sieht eine gemeinsame Ausbildung von 2 Jahren für alle Azubis vor. Im dritten Jahr können sie dann entweder die allgemeine Ausbildung fortsetzen oder sich auf die Pflege von Kindern oder alten Menschen spezialisieren. Die Auszubildenden müssen künftig kein Schulgeld mehr zahlen, sondern bekommen eine Vergütung. Noch nicht beschlossen, aber von Gesundheitsminister Jens Spahn heute als unvermeidlich angekündigt, ist eine Beitragserhöhung. Die Pflegeversicherung, sie wird teurer. Martin Mayer.
Mehr Pflegebedürftige als vorhergesagt, höhere Leistungen vor allem für Demenzkranke. Das Geld in der gesetzlichen Pflegeversicherung reicht bei weitem nicht aus. In diesem Jahr rechnet das Gesundheitsministerium damit, dass rund 3 Milliarden Euro fehlen. Der Beitragssatz soll deshalb im kommenden Jahr um 0,3 Prozentpunkte steigen. Zuletzt war er vor einem Jahr auf 2,55% angehoben worden. Wer keine Kinder hat, muss mehr bezahlen. Das Geld sollte eigentlich für die jüngsten Reformen reichen. Doch die Prognosen waren offenbar zu ungenau. Die Gesellschaft müsse sich grundsätzlich fragen, wie viel ihr gute Pflege und eine anständige Bezahlung der Pflegekräfte wert seien, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn.
Mein Eindruck ist, generationenübergreifend gibt es eine hohe Unterstützung und auch Bereitschaft, mehr zu zahlen. Und die werden wir zum 01.01.2019 dann auch abrufen müssen.
Gleichzeitig forderte Spahn, die Beiträge in anderen Sozialversicherungen zu senken, etwa in der Arbeitslosenversicherung. Geplant sind hier 0,3 Punkte. Die Union will darüber hinausgehen. Hintergrund des Minus in der Pflegeversicherung ist, dass deutlich mehr Menschen Leistungen beanspruchen als vorausgesagt. Und der höhere Satz zum Jahresbeginn wird perspektivisch nicht reichen. Die Große Koalition will nämlich weitere Verbesserungen in der Pflege. Die Kosten dafür sind in die aktuelle Beitragssteigerung nicht eingerechnet.
Erst gab es einen Hinweis. Daraufhin wurde die Wohnung eines 29-jährigen Tunesiers im Kölner Stadtteil Chorweiler observiert. Heute der Zugriff. Tatsächlich fand die Polizei Gegenstände, die man zum Bau einer Bombe braucht, und vor allem Gift. Ob der bisher unbescholtene Nordafrikaner einen Anschlag geplant hat, ob er ein Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat ist, vor allem aber was er mit diesem Rezin wollte, diese Fragen sind im Moment offen. Die Bundesanwaltschaft ermittelt, was bisher bekannt ist, fasst Holger Schmidt zusammen.
Das Gift Rezin wird aus dem Samen der Rizinuspflanze gewonnen. Allerdings ist es in Samenkörnern nur in winzigen Mengen enthalten und nicht ohne weiteres zu isolieren. Schafft man es aber, ist es ein extrem starkes und gefährliches Gift und gilt als biologischer Kampfstoff. Rizinuspflanzen sind bei Hobbygärtnern beliebt, sie werden auch Wunderbäume genannt. Aus den Samen wird in industriellem Maßstab Rizinusöl gemacht. Das Öl ist nicht giftig und wird beispielsweise für Arzneimittel und in der Kosmetikindustrie eingesetzt. Nach Recherchen von SWR und RBB hat sich der Verdächtige rund 1000 Samenkörner sowie weitere Chemikalien zur Isolierung des Rezins besorgt. Es ist aber noch unklar, ob und wie viel Rezin er bereits isolieren konnte. Denn nicht nur die Gewinnung des Giftes ist schwierig, auch seine präzise Bestimmung. Deutschlandweit führend ist dabei das Berliner Robert-Koch-Institut der Bundesregierung. Experten des Instituts sind bereits gestern in Köln eingetroffen. Aufgefallen ist der 29-jährige Mann aus Tunesien den deutschen Sicherheitsbehörden, weil er Rizinussamen gekauft hat. Bis zu diesem Zeitpunkt lag gegen ihn in Deutschland nichts vor. Der Mann soll 2016 nach Deutschland gekommen und mit einer deutschen Konvertitin verheiratet sein. Derzeit ist er in Polizeigewahrsam. Ob der Generalbundesanwalt einen Haftbefehl gegen ihn beantragen wird, soll im Laufe des Abends entschieden werden.
Der Syrer Saleh A. wollte unbedingt in Deutschland bleiben und hat deshalb die Geschichte erfunden, der IS plane einen Anschlag in Düsseldorf. Wie gesagt, erfunden. Trotzdem hat er sein Ziel jedenfalls teilweise erreicht. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ist er heute zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Martin Höke rollt den Fall auf.
Die Richter stützen ihr Urteil vor allem auf die Angaben des Angeklagten. Demnach hatte der 31-Jährige für 2 Terrormilizen in Syrien gekämpft und dort einen Soldaten der syrischen Armee getötet. Saleh A. hatte die Ermittlungsbehörden lange mit dem angeblich von der Terrormiliz geplanten Blutbad in der Düsseldorfer Altstadt genarrt. Erst im Prozess gab er zu, die Geschichte frei erfunden und 2 Mitangeklagte als angebliche Komplizen zu Unrecht belastet zu haben. Er habe gehofft, er dürfe als Dank für die brisanten Informationen dauerhaft in Deutschland bleiben und könne seine Familie nachholen. Saleh A. hatte den Behörden im Februar 2016 erzählt, die IS-Führung in Raqqa habe ihn angeblich 2 Jahre zuvor mit einem verheerenden Terroranschlag in Düsseldorf beauftragt. 2 Selbstmordattentäter sollten sich demnach inmitten von Altstadtbesuchern in die Luft sprengen. Weitere Terroristen sollten dann an den Ausgängen der Altstadt mit Kalaschnikows möglichst viele flüchtende Menschen erschießen.
Ja, und jetzt zur Nachricht dieses Nachmittags. VW muss 1 Milliarde Euro Bußgeld wegen des Dieselskandals zahlen. Arndt Brunnert, was ist da bis jetzt bekannt?
Bis jetzt ist bekannt, dass die Staatsanwaltschaft damit ahnden will, Aufsichtsverletzungen in der Abteilung Aggregateentwicklung, also in der Motorentwicklung und im Zusammenhang auch mit der Fahrzeugprüfung. Es geht darum, dass dort eben betrogen worden ist und dass dort auch nicht aufgepasst worden ist, als die Motoren, die wir alle hinlänglich kennen, der Typen EA 288 und EA 189 entwickelt worden sind. Und das sind ja die Motoren, die später dann in die Fahrzeuge kamen, die auch in die USA geliefert worden sind, wo dann die amerikanischen Behörden, wo den amerikanischen Behörden aufgefallen ist, dass dort eine Abgasreinigungsabschalteinrichtung eingebaut worden ist. Insgesamt ging es ja um 10,7 Millionen Fahrzeuge und die Staatsanwaltschaft in Braunschweig hatte da ein Ermittlungsverfahren eröffnet und dieses Ermittlungsverfahren ist jetzt beendet mit der Geldbuße von 1 Milliarde Euro, die VW auch akzeptiert hat.
Ja, das wollte ich gerade fragen. VW hat überraschend schnell akzeptiert. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass man sich hofft, dass auch dieses Kapitel in der Abgasaffäre, da gibt es ja noch ganz, ganz viele Kapitel, die offen sind, dieses zumindest jetzt erstmal zu schließen. Diese 1 Milliarde setzt sich zusammen aus 5 Millionen Euro an Bußgeld und dann hat die Staatsanwaltschaft auch noch angeordnet, dass sozusagen die wirtschaftlichen Vorteile, die VW durch diese Manipulation erzielt hat, dass auch die abgeschöpft werden, auch die an den Staat fließen und das sind 995 Millionen und alles zusammen macht die Milliarde. VW hofft, dass sie damit dieses Kapitel geschlossen haben und der Konzern hofft wohl auch, dass es Vorteile hat bei den anderen Strafverfahren, die noch in anderen europäischen Ländern anhängen. Auch da sind Staatsanwälte ja unterwegs und ermitteln in Sachen VW in Frankreich zum Beispiel oder auch in Großbritannien.
Ann Brunnert, 1 Milliarde für VW, Peanuts?
Das ist deutlich weniger, als VW bislang zum Beispiel zur Begleichung der Abgasaffäre in den USA bezahlen musste. Das waren ja 25 Milliarden. Insofern kann VW mit dem, was in Deutschland bislang passiert ist, noch relativ zufrieden sein, weil wahrscheinlich auch die Gerichtsverfahren, die anhängig sind, wo es darum geht, dass VW-Besitzer ihre Fahrzeuge zurückgeben wollen, das wird natürlich an Kosten auch noch auf den Konzern hinzukommen. Aber das wird sicherlich nicht so viel sein, lange nicht so viel, wie man in den USA hat zahlen müssen. Insofern kann VW im Moment noch zufrieden sein, aber man weiß ja nicht, was in der Abgasaffäre als nächstes kommt.
Sagen Sie uns ganz kurz, was bedeutet das heutige für die Fahrer von manipulierten Passat und so weiter?
Nichts. Schlicht nichts, denn VW sagt ja auch, dass es sich in diesem Fall vor allen Dingen um Fahrzeuge handelt, die damals in den USA ausgeliefert worden sind. Und VW bestand ja immer darauf, dass die Rechtslage in den Vereinigten Staaten und auch die Rechtslage in Europa eine ganz andere sind. Während man in den USA zugegeben hat, man habe manipuliert, sagt VW in Europa und auch in Deutschland, das müsse man erstmal rauskriegen, ob man hier wirklich in Europa, in Deutschland gegen Recht und Gesetz verstoßen hat. Das bezweifelt VW und insofern hat das, glaube ich, keine großen Auswirkungen auf die Fahrer der VW-Fahrzeuge hier in Deutschland. Aber das muss man erstmal abwarten, wenn man auch diese staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen mal in etwas tiefergehend geprüft hat.
Arndt Brunnert, Dankeschön. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Jemen hat die von Saudi-Arabien geführte Koalition ihren größten Angriff seit Beginn des Krieges vor 3 Jahren gestartet. Kampfjets und Kriegsschiffe attackieren die Hafenstadt Hodeidah am Roten Meer. Das teilte die jemenitische Exilregierung mit. Ziel ist, den Nachschub der Houthi-Rebellen abzuschneiden und diese damit an den Verhandlungstisch zu zwingen. Anna Osius berichtet.
Er gilt als die Lebensader des Landes, der Hafen von Hodeidah, einer großen Stadt im Westen des Jemen. Über Hodeidah kommt ein Großteil der dringend benötigten Hilfslieferungen in das bitterarme Land. Mehr als 22 Millionen Menschen sind im Jemen auf humanitäre Hilfe angewiesen, 3/4 der Bevölkerung. Lebensmittel, Medikamente, Treibstoff, alles läuft über den Hafen von Hodeidah, der von den Houthi-Rebellen kontrolliert wird. Jetzt versucht die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die Großstadt zurückzuerobern. Die Kämpfe dürften blutig werden.
Die Husis wissen um die große Bedeutung von Hodeida als Hafen und Stadt, so der jemenitische Journalist Wada al-Jali. Daher werden die Husis alle Truppen mobilisieren und verstärken, um die Kontrolle über den Hafen nicht zu verlieren. Für die Husis ist der Hafen die letzte Verbindung zur Außenwelt, um an iranische Waffen zu kommen. Der Iran gilt im Jemenkrieg als Unterstützer der Husi-Rebellen. Über Hodeida sollen laut Saudi-Arabien Waffen ins Land geschmuggelt worden sein. Die Militärkoalition unter Führung Saudi-Arabiens steht der jemenitischen Regierung bei. Zum ersten Mal versuchen die Saudis und ihre Verbündeten jetzt, eine so große und wichtige Stadt der Husis einzunehmen. Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe beschossen seit dem frühen Morgen Stellungen der Rebellen. Auch Bodentruppen sollen auf Hodeida vorrücken. Und das in einer Stadt, in der Schätzungen zufolge 600.000 Menschen leben, die Hälfte davon Kinder. Sie könnten jetzt zwischen die Fronten geraten. Die Kontrolle über den Hafen ist sehr wichtig. Rechtfertigt Mohammed Gawas, Militärexperte aus Aden, den Einsatz. Die Armee nutzt für ihre Luftangriffe Informationen des Geheimdienstes, um somit auf den Hafen vorzurücken, ohne den Zivilisten oder der Infrastruktur zu schaden. Sie rücken vorsichtig vor, um zivile Opfer zu vermeiden. Doch genau das bezweifeln internationale Beobachter. Das Auswärtige Amt in Berlin kritisierte den Militäreinsatz scharf. Es bestehe das Risiko schwerwiegender humanitärer Konsequenzen. Auch Hilfsorganisationen warnen vor katastrophalen Folgen für die Zivilisten. Viele seien bereits jetzt durch die Kämpfe eingeschlossen oder aus ihren Häusern vertrieben worden, heißt es. Bis zuletzt versuchte der UN-Sondergesandte für den Jemen, die Militäroffensive zu verhindern. Denn 250.000 Menschen könnten durch den Angriff auf Hodeida ihre Lebensgrundlage verlieren, fürchten die UN. Flüchtlingsströme seien zu erwarten. Es ist erstaunlich, dass es bis jetzt noch keinen Exodus aus dem Jemen gegeben hat, so der UN-Kommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi. Jetzt besteht die Gefahr erneut. Und der Angriff auf Hodeida bringt wieder die Frage auf, gibt es überhaupt eine militärische Lösung für den Konflikt im Jemen? Ich bezweifle das und befürchte, dass diese neue Militäroffensive den Konflikt nicht beendet, sondern weiter die Zivilisten trifft. Der Druck ist furchtbar. Meine Botschaft an die Kriegsparteien ist, geht zurück an den Verhandlungstisch, sobald wie möglich. Hilfsorganisationen warnen, sollte durch die Kämpfe der Hafen von Hodeida schließen, droht 8 Millionen Menschen im Jemen der Hungertod.
Einmal werden wir noch wach, dann ist Fußball-Weltmeisterschaft. Und dann kommt da heute dieser Fußballhammer. Die findet nämlich ohne den spanischen Nationaltrainer Lopetegui statt. Denn der ist heute gefeuert worden. Die Hintergründe erklärt Marc Dugge.
Dass der Wechsel zu Real Madrid im Verband für Ärger sorgt, war klar. Und dass es hinter den Kulissen rumort, konnten die Journalisten im russischen Krasnodar auch vermuten. Die Pressekonferenz von Verbandspräsident Luis Rubiales verzögerte sich um 1,5 Stunden. Dann die Ankündigung. Ich bin hier, um Ihnen im Namen des Verbands mitzuteilen, dass wir uns gezwungen sehen, auf den Nationaltrainer zu verzichten. Ein harter Schlag für die spanischen Fußballfans. In nur 2 Tagen spielt die Nationalelf gegen den starken Gegner Portugal. Und jetzt das. Es sei eine sehr schwierige Entscheidung gewesen, so Rubiales. Lopetegui habe als Trainer fantastische Arbeit geleistet. Doch die Vorgehensweise von Real Madrid lasse ihm keine andere Wahl. Wir wurden mit überraschenden Umständen konfrontiert. Natürlich sind Verhandlungen legitim, da haben wir kein Problem mit. Aber diese haben stattgefunden, ohne dass wir davon irgendeine Kenntnis hatten. Wir haben gerade mal 5 Minuten vor der Pressemitteilung von dem Wechsel erfahren. Der Verband müsse gewisse Regeln achten und entsprechend handeln, so Rubiales. Nein, von Lopetegui fühle er sich nicht verraten. Das machte er noch einmal deutlich. Auch Lopetegui hätte es lieber gehabt, wenn die Dinge anders gehandhabt worden wären, so Rubiales. Lopetegui hatte 2 Jahre lang die Nationalelf trainiert. Erst vor gut 3 Wochen war sein Vertrag verlängert worden. In der Heimat, auf den Straßen von Madrid, ist der Rauswurf das Thema. Bei Guillermo und Luis sorgt er für gemischte Gefühle. Das ist ein Kampf der Titanen. Und natürlich hat der die Macht, der die Entscheidung getroffen hat. Das wird jetzt ein Chaos für alle Spieler und für deren Betreuer. Gerade mal 2 Tage vor der WM finde ich das furchtbar. Ich finde die Entscheidung richtig. Es ist gut, dass sie ihn abgesetzt haben, denn da haben sich viele falsch verhalten. Lopetegui, Real Madrid und auch der Verband. Wir haben gute Spieler, daher können wir hoffen, dass alles gut wird. Aber sicher sein können wir nicht. Seit 14 Uhr steht auch der Nachfolger fest. Fernando Hierro soll Lopetegui ersetzen. Der 50-Jährige ist derzeit Sportdirektor des spanischen Fußballverbands. In Spanien ist er eine Fußballlegende. Mit Real Madrid gewann er 3-mal Mal die Champions League. In seiner Zeit bei der Nationalelf war er einer der besten Torschützen. Vielleicht ja ein gutes Vorzeichen für Russland.
Ja, und die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Die gemeinsame Bewerbung aus Nordamerika setzte sich bei der Vergabe durch den FIFA-Kongress heute mit 134-65 Stimmen gegen Marokko durch. Das Turnier in 8 Jahren wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen. Auch der Deutsche Fußballbund DFB stimmte für United 2006. Und das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Im Studio war Reinhard Bieck.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.